Meditation Talks. Yashoda spricht mit Meditationsexperten über ihre Erfahrungen und Tipps.
Hallo Maximilian, schön, dass du
Hallo.
Da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Du bist bei Yoga Vidya. Wir freuen uns, dass du teilnimmst an den Interviews für das Center of Excellence für Meditation. Und stell dich doch einfach mit 3, 4 Sätzen selber vor, wer du bist, was du machst, wo du lebst.
Ja, also mein Name ist Max und ich lebe jetzt seit knapp 2 Jahren hier im Yoga Vidya Ashram in Bad Meinberg. Komme ursprünglich aus Münster, wo ich auch studiert habe, Sport- und Ernährungswissenschaften. Und das, was ich während des Studiums im Studium gelernt habe und was ich praktisch dann auch arbeitstechnisch nebenher angewendet habe, das darf ich hier im Ashram auch so ein bisschen fortführen. Also ich gebe hier die Anatomievorträge, gebe auch die ein oder anderen Seminare, auch bald Yogalehrerausbildung. Und ja, im Grunde genommen Sport und Ernährung ist ja auch ein Teil des Hatha-Yoga. Und Hatha-Yoga-Lehrer bin ich hier dann auch geworden und darf auch unterrichten, was mir jede Menge Spaß macht. Und genau, werde mich in Zukunft auch in diese Richtung ein bisschen weiterentwickeln, hier noch im Ashram. Also ich bin auch noch ein bisschen hier, auch mehr dann Richtung Yogatherapie gehen, bin aber jetzt aktuell noch und war auch die letzten 1,5 Jahre vor allem in der Küche mit dem großartigsten Team, was ich bisher in meinem Leben kennenlernen durfte, mit dem ich auch sehr viel Spaß hatte bisher. Und genau, so sieht es aktuell bei mir aus.
Ja, die Küche ist die Feuerstelle in einem Ashram, kann man sagen. Ja. Wenn es da brenzlig wird, dann steht der Ashram Kopf. Insofern schmeißt es die Teams immer ganz gut zusammen. Wir sollten vielleicht noch sagen, du bist im Ashram von Yoga Vidya. Das ist Europas größter Ashram. Der ist in Deutschland, in Bad Meinberg. Das ist beim Teutoburger Wald, für die Leute, die das nicht wissen. Wie war denn dein Weg zur Meditation? Wie bist du zur Meditation gekommen?
Tatsächlich war das, ja, ziemlich simple Gründe. Ich hatte mit dem Studium angefangen und also ich hatte irgendwann in meiner Jugend, hatte ich schon mal ein bisschen damit experimentiert, konnte aber nicht so viel damit anfangen. Und als ich dann mit dem Studium begonnen habe, habe ich halt in den ersten beiden Semestern festgestellt, dass meine Konzentration ziemlich, ja, zu wünschen übrig lässt. Also ich konnte keine 2 Minuten in der Vorlesung sitzen, ohne zappelig zu werden, dass mein Geist unruhig ist. Und das in Kombination damit, dass es mir zu dem Zeitpunkt auch psychisch nicht so gut ging, hat mich dann veranlasst, halt nach Möglichkeiten zu suchen, wie ich damit umgehen kann. Und dann bin ich irgendwie auf Meditation gestoßen. Ich glaube, ich habe damals ein Video entdeckt vom Leo Gura vom Kanal actualize.org, der sehr viel im Bereich Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung macht. Nicht auf eine bestimmte Tradition bezogen, sondern sehr umfassend. Und von dem habe ich mir eine Videoreihe zum Thema Meditation angeguckt und habe dann direkt einfach mal angefangen, mich auf meine 2 Hantelscheiben zu setzen. Ja, ich hatte kein Meditationskissen, ich habe mir meine Hantelscheiben genommen und eine Decke drüber gelegt und dann angefangen zu meditieren und habe dann festgestellt, dass es ja schon irgendwie anscheinend gut tut. Und dann habe ich halt mich weiterhin versucht, direkt immer mit der stillen Meditation. Also ich konnte von Anfang an nicht so viel mit Guided Meditations anfangen. Die habe ich hier und da mal natürlich genutzt, auch weil ich selber gerne welche anleite und auch einen Nutzen darin sehe. Nur für mich persönlich halt nicht so die Präferenz. Und dann habe ich halt immer wieder versucht, möglichst viel und lange still zu meditieren, was am Anfang eher holprig war. Ja, ich habe dann 2 Tage was gemacht, dann mal wieder 2 Wochen gar nicht. Und dann war das so ein halbes Jahr ein ständiges Hin und Her. Irgendwann aber nach einem Dreiviertel bis Jahr hat es dann halt geklappt, dass ich dann seitdem, und das sind jetzt auch ja 4, 4,5 Jahre, glaube ich, die ich wirklich jeden Tag dann halt meditiere.
Wow.
Genau.
Das ist schon mal eine Leistung, das erreicht zu haben. Wie sieht denn deine Meditationspraxis heute aus?
Also aktuell und die meiste Zeit meditiere ich nach einem Prinzip, das der Adyashanti True Meditation genannt hat. Adyashanti ist ein erleuchteter Meister aus den USA und den habe ich vor 1,5 Jahren, glaube ich, kennengelernt über die Adi Shakti, die auch hier im Ashram ist. Die begleitet mich so ein bisschen in meinem Prozess. Danke an dieser Stelle an Adi Shakti. Und die hat mir den vorgeschlagen und ich habe vorher schon immer so meditiert, wie er es quasi da vorgestellt hat, habe dann diese True Meditation aber nochmal über ihn anders kennengelernt. Und im Grunde genommen geht es nur darum, dich hinzusetzen und zu beobachten. Also es gibt kein Konzentrationsobjekt, er fokussiert sich nicht mal auf den Atem, sondern du sitzt einfach nur Man muss dazu sagen, er kommt aus dem Zen-Buddhismus. Du sitzt einfach nur und beobachtest. Es geht um nichts anderes. Du gehst einfach in die Rolle des Beobachters und das so lange, ja, wie du dir halt deine Meditationszeit vornimmst. So, und das ist dann zur Zeit, ich habe jetzt angefangen, etwas intuitiver zu meditieren, dann ist es so zwischen 30 und 60 Minuten. Sonst habe ich aber immer fest mit halt Timer gearbeitet und dann waren das auch immer so 30, 40 Minuten, dann morgens und abends.
30, also du meditierst manchmal zweimal am Tag oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Morgens und abends eine Stunde oder 30 bis 60 Minuten oder einmal am Tag?
Nee, also das ist, kommt ein bisschen auf die Phase an, aber in der Regel meditiere ich zweimal am Tag für 30, jeweils 30, 40 Minuten. Aber manchmal habe ich auch Lust, länger zu meditieren. Manchmal mache ich noch eine dritte Session mittags. Mhm. Das ist unterschiedlich. Jetzt gerade habe ich aber angefangen, das intuitiv zu machen, also mir nicht mehr so einen starren Plan zu setzen, weil ich möchte so irgendwie fließend den Übergang hinbekommen von dem Meditationskissen zum Alltag, sodass im Grunde genommen ich quasi versuche, dauerhaft in diesem bewussten Beobachtungszustand zu sein und deswegen mich halt nicht mehr so auf eine Uhrzeit und eine Zeit, die ich meditiere, beschränken möchte.
Ja. Also quasi durch diesen Alarm keinen, wie sagt man, subliminal, unterbewussten Switch-on, Switch-off-Button zu haben, sondern fließend überzugehen und das mitzunehmen, also die Meditationserfahrung mit rüber in den Alltag zu nehmen.
Ganz genau.
Und wie, nachdem du ja doch schon, also vor allem über die Kontinuität lange meditierst, wie würdest du beschreiben, dass sich deine Meditationspraxis in deinen Alltag übersetzt? Wie macht die sich bewirkbar, wirkt die sich in deinem Alltagsleben aus?
Ja, also das im Grunde genommen ist das ja jetzt relativ subjektiv, aber meinem subjektiven Empfinden nach würde ich halt sagen, dass ich der Meditation echt viel Veränderung in meinem Leben zu verdanken habe. Die Meditationspraxis ist auch das, was ich seit halt wirklich dieser Zeit am kontinuierlichsten mache. Also ich habe mich mit allen möglichen Themen der Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Das heißt, ich kann jetzt nicht zu 100% sagen, das, was passiert ist, hängt jetzt mit diesen Sachen aus dem Personal Development zusammen oder mit der Meditation. Aber was vor allem sich verändert hat, ist das, weswegen ich auch ursprünglich angefangen habe zu meditieren, dass meine Konzentration viel, viel besser geworden ist. Also wesentlich stabiler und dass es für mich noch viel wichtiger, einen Zugang zu mir selbst wiedergefunden habe. Dass ich durch das Beobachten, das beständige Beobachten, sehr viel über mich selbst herausfinden konnte. Und dadurch, dass ich halt diese Dinge über mich herausfinden konnte, konnte ich dann auch weitergehend dann da mit arbeiten und somit mich halt eben auf spiritueller und persönlicher Ebene weiterentwickeln. Und ja, da hat sich halt einiges getan in den letzten Jahren. Genau.
Und wenn du sagst, einige Dinge über dich herausfinden, würdest du sagen, dass es auch, könnte man es auch so als emotionalen Klärungsprozess bezeichnen, der dadurch bewirkt wurde?
Ja, weil durch die Meditation habe ich halt im Grunde genommen auch einen Zugang zu dem bekommen, was sonst immer irgendwie im Alltag unterdrückt wurde. Ja, ich bin ja groß geworden mit Computer und Co. und ja, Werbung und alles andere beständig um mich herum. Das heißt, deswegen war auch meine Konzentration vermutlich unter anderem so schlecht. Aber ich bin ja, so wie wir alle, irgendwie einer ständigen Reizüberflutung ausgesetzt gewesen. So. Und diese Reizüberflutung wollte ich dann irgendwo auch unterbewusst aufrechterhalten. Vor allem, wenn es mir dann natürlich mal schlecht ging. Ja, und die ganzen Technologien, die wir haben, für die ich natürlich auf einer gewissen Ebene auch super dankbar bin, mit denen man schon was anfangen kann, wenn man sie vernünftig nutzt, die sorgen aber auch irgendwo dafür oder haben bei mir dafür gesorgt, dass ich eben meine ganzen Probleme gedeckelt habe. So, die sich dann in meinem Unterbewusstsein angestaut haben und dann halt irgendwann explodiert sind an der einen oder anderen Stelle. Und durch die Meditation habe ich es geschafft, die ganzen Lagen, die da drüber waren, wegzubekommen und den Zugang zu diesen Emotionen zu schaffen. Und dadurch, dass die Emotionen, wenn wir es jetzt auf Emotionen beschränken, freigelegt wurden, konnte ich dann damit arbeiten.
Und würdest du sagen, der Prozess war sanft oder war der holprig?
Ach, mal so, mal so. Ja,
und also wenn
gab Situationen, wo es sehr angenehm und sanft war, wo es verbunden war mit guten Gefühlen, Gefühl von Einheit und Ähnlichem und mir da dann Erkenntnisse gekommen sind, also auch eben dann halt auf spiritueller Ebene, könnte man vielleicht sagen, Erkenntnisse, aber halt natürlich auch auf der emotionalen über mich selber. Und manchmal war es halt, da war es schon so intensiv, da wollte ich mich dem schon fast wieder entziehen.
Und bist du dann alleine klargekommen, damit umzugehen? Oder wenn es eine gewisse Heftigkeit oder Intensität hatte, wie bist du damit umgegangen? Also hast du dich dann entzogen oder wer war quasi oder wer oder was war dein Best Buddy, wenn tiefere Sachen hochkamen?
Ja, also ich kann mich jetzt an keine konkrete Situation erinnern, wo ich mich mal den negativen Emotionen entzogen habe, will ich jetzt aber auch nicht ausschließen. Ich habe sehr viel immer reflektiert, Tagebuch geschrieben, das war immer sozusagen mein erster Anker. Wenn irgendwas hochkommt, habe ich mir sofort mein Tagebuch geschnappt und dann geschrieben, geschrieben, geschrieben. Ich habe aber auch den Vorteil gehabt, sage ich mal, und habe ihn natürlich jetzt im Ashram erst recht, dass ich von Anfang an auf meiner spirituellen Reise, sage ich mal, Freunde hatte, die ebenfalls auf demselben Weg waren, auf die ich mich immer oder die ich halt jederzeit anrufen konnte oder besuchen konnte. Und immer wenn was aufkam oder Fragezeichen da waren, habe ich mich mit denen getroffen und wir haben darüber gesprochen und das hat sehr viel geholfen. Also ich hatte halt immer sozusagen die Gurus in meinen Freunden und Bekannten. Und hier im Ashram ist ja sowieso quasi ein passendes Umfeld dafür, weil hier sich jeder kontinuierlich damit auseinandersetzt.
Und vorher, du hast gesagt, wenn wir es jetzt auf die Emotionen beschränken, aber ich möchte es gar nicht nur auf die Emotionen sind eben ein Aspekt. Und du hast gesagt, die Konzentrationsfähigkeit hat zugenommen. Die Konzentrationsfähigkeit ist ja auch ein Mittel, also zu etwas hin. Also man konzentriert sich auf etwas. Also wie waren quasi mehr so berührbare Auswirkungen in deinem Leben? Würdest du sagen, dein Horizont ist weiter geworden oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, das ist immer so ein bisschen so schwer greifbar, das alles, also alles, ne, so wirklich greifbar zu machen. Mein Horizont hat sich erweitert, seitdem ich mit der Meditation begonnen habe. So, das kann ich jetzt aber nicht allein auf die Meditation beschränken.
Ist schwer zu sagen, ja.
Ist schwer zu sagen. Allerdings ist in der Vergangenheit in der Meditation ja immer viel auch passiert, was unter anderem damit zusammenhängt oder dazu beiträgt, dass ich meinen Horizont erweitern konnte, wenn ich über bestimmte Sichtweisen kontempliert habe in der Meditation. Das heißt, ich habe zwar grundlegend diese True Meditation, sage ich jetzt mal, praktiziert, aber ich habe oder kann natürlich nicht verhindern, dass bestimmte Gedanken aufkommen. Ja, das kannst du ja nicht unbedingt unterdrücken. So, und wenn ein Gedankengang auftaucht, dann gab es auch Meditationen, wo ich diesen Gedankengang verfolgt habe und irgendwann in tiefe Kontemplation gefallen bin. Und auf diese Art und Weise konnte ich dann während der Meditation auch meinen Horizont erweitern, wenn ich geschafft habe, die Perspektive von anderen einzunehmen oder geschafft habe, durch die Kontemplation halt mir selbst eine Perspektive zur Welt zu erklären. So,
Zu arbeiten, ja.
in diesem Zusammenhang kann ich sagen, die Meditation hat mit dazu beigetragen. So, ansonsten, was in der Meditation mittlerweile immer häufiger auftritt und so vielleicht etwas ist, ein greifbarer Effekt ist das Gefühl der Einheit oder dieses Gefühl von nicht getrennt sein vom Rest der Welt. Und ja, das ist halt, ja gut, jetzt habe ich greifbar gesagt, aber eigentlich ist das nicht wahr, weil dieses Gefühl unglaublich schwer in Worte zu fassen ist. Ich benutze das Wort Fülle immer ganz gerne, weil Fülle ja etwas ist, dem nichts mehr hinzuzufügen ist. Und das ist etwas, was in der Meditation auftauchen kann, dieses Gefühl von Fülle. Und dann ist es natürlich die Herausforderung, über das Meditationskissen hinaus diesen Zustand der Fülle aufrechtzuerhalten und zu kultivieren. Ja, deswegen auch gerade dieses Experiment mit keine Timer mehr setzen für die Meditation, um im Endeffekt halt das auf den ganzen Tag auszudehnen.
Und die Fülle verdrängt ja letztendlich auch den Schmerz. Also in der Fülle kann man eigentlich kaum einen Schmerz empfinden. Würdest du dem zustimmen?
Ich würde nicht sagen, dass sie den verdrängt. Ich glaube, das wäre dann
Oder auflöst, oder?
transformieren, könnte man sagen. Dass dann die Möglichkeit zur Transformation besteht. Zur Veränderung des Schmerzes. Du kannst ihn dir halt angucken und sich transformieren lassen.
Würdest du sagen, dass du durch diese Fülle auch weniger reaktiv geworden bist?
Ja und nein. Also
Ja und nein?
schon, im Grunde genommen schon, aber ich handle trotzdem noch manchmal reaktiv in jedem Fall. Also es ist nicht so, dass sich das komplett aufgelöst hat, aber es findet eine Veränderung statt, sagen wir so. Ne? gerade die Küche ist da ein guter Lehrer oder ein guter Guru, kann man sagen. Ne,
Ja.
weil da kommt man natürlich vor allem in stressigen Situationen mal immer wieder an sein Limit. Und da kann ich mich noch an eine Situation erinnern, wo ich letztens sehr gestresst war und dann in Konflikt geraten bin mit einer unserer Mithelferinnen. Entschuldigung nochmal an dieser Stelle. Eine Mithelferin, die wirklich wunderbar eigentlich mitgemacht hat, aber ich weiß, dass sie mir dann wieder Worte gegeben hat. Und in dieser Situation war ich dann nicht in der Lage, diesen Schritt zurückzumachen und quasi zu sagen, ne, einmal tief durchatmen und zu sagen, okay, das kann ich jetzt irgendwie konstruktiv lösen, sondern dann bin ich laut geworden. Ich habe halt also einfach reagiert aus der Situation heraus. So, das heißt, solche Situationen gibt es immer wieder, aber sie sind weniger geworden insgesamt.
Ich finde ehrlich gesagt auch sehr interessant die Kombination, die du angesprochen hast zwischen Tagebuch und Meditation. Vielleicht, weil ich das selber auch mache. Aber dadurch quasi, also diese Situationen, die dann noch so hochkommen, sind ja quasi wie so Spuren, die irgendwo hinführen. Also das sind die Punkte, wo du noch getriggert werden kannst. Das ist eigentlich eine Lokalisierung in der eigenen Psyche, wo man noch quasi unreflektiert, wo einfach was zurückkommt, weil irgendwas unerlöst ist. Verfolgst du das dann so wie ein Detektiv und quasi dröselst das auch übers Tagebuch auf oder wie machst du das?
Genauso. Also
Hör ich auch.
im Grunde genommen ist das ja dann ein Schatten, der mir gerade gespiegelt wird oder ein Anteil in mir, der einen Schatten darstellt. Und dann macht es Sinn, sich diesen Schatten anzuschauen. Und ja, dann gibt es halt verschiedene Schritte, die ich immer durchgehe, um dann halt langfristig diesen Schatten transformieren zu können. Genau.
Macht
Und
sehr
das mit dem
neugierig.
Tagebuch ist halt ein wichtiger Teil.
Wie sehen die Schritte aus? Fragt sich jetzt
Naja,
sicherlich jeder, der das Interview anschaut.
Naja, im Grunde genommen erstmal muss dir natürlich klar sein, was das für ein Schatten ist, welche Schattenseite das ist, beziehungsweise was das für ein Anteil in dir ist. Und wenn dir das bewusst ist, du
Aber
weißt, worum es sich handelt.
wie findest du daraus, was für ein Anteil das in dir ist? Also wie
Genau
benennst
durch die
du das?
Situation, die ich gerade geschildert habe.
Wie
Das
würdest du das dann
definitiv.
sagen? Also jeder flippt ja in Stress, also entsprechend dem eigenen Stresslevel flippt ja jeder irgendwann aus. Also wie Kategorie oder wie teilst du das ein oder wie kommst du zu einer Benennung der
Naja, durch
Reaktion?
Beobachtung, weil ich kann ja ein bestimmtes Schema dann auch sehen. Wenn mir das einmal passiert, okay, dann ist das vielleicht nur die Situation gewesen. Wenn mir sowas häufiger passieren sollte mit einem ähnlichen Muster, kann ich vielleicht sagen, dass ich tendenziell dazu neige, aggressiv zu sein oder wütend zu sein. Vielleicht ist das aber auch aktuell nur eine Phase, in der ich mich befinde, in der ich wütend und aggressiv bin. Dann kann ich aber das trotzdem mir anschauen und halt, man muss es ja auch gar nicht Schatten nennen, und dann halt überlegen oder zurückverfolgen, welche Ursachen es haben könnte, dass ich aktuell so wütend und aggressiv bin. Und das schaffe ich dann, also erstmal gebe ich dem Ganzen immer Raum, indem ich anerkenne, okay, ich bin wütend, ich bin aggressiv, das ist gerade ein Anteil in mir. Und sage mir dann, das darf sein, der darf da sein, das ist vollkommen in Ordnung, da ist nichts Schlimmes dran. Und dann versuche ich durch das Tagebuchschreiben herauszufinden, in welchen Situationen das noch aufkommt, was vielleicht ursächlich sein könnte für Wut und Aggression. Und da habe ich ja einen riesigen Werkzeugkasten. Ich kann mir aus yogischer Sicht, also auf energetischer Sicht angucken, worauf das beruht. Ja, mache ich vielleicht ein bisschen zu viel Bastrika zurzeit. Und dann kann ich mir aus ayurvedischer Perspektive nochmal angucken, was halt Wut fördert. Dann kann ich mir auf der naturwissenschaftlich oder sagen wir mal ernährungswissenschaftlichen und der psychologischen Perspektive nochmal angucken, was Wut und Aggression fördert. Und dann kann ich halt, weil ich mich mit diesen Themen in der Vergangenheit so intensiv auseinandergesetzt habe, in all diesen Bereichen gucken, ob irgendetwas von den möglichen Ursachen auf mein Leben zutrifft. Und dann kann ich das Stück für Stück einmal beobachten, wenn ich in solchen Situationen dann halt, sagen wir mal, ich mache viel Bastrika und trinke trotzdem Kaffee ohne Ende. Dann wäre das aus ayurvedischer Sicht und aus energetischer Sicht etwas, was potenziell Wut fördern kann. So. Und dann kann ich ja sagen, okay, schraub eins von beiden mal runter oder vielleicht sogar beides und guck, wie sich die Wut verändert und mein Verhalten in den Situationen. Das wäre eine Herangehensweise.
Aber trotzdem ist die Wut ist ja quasi personenimmanent. Das andere sind ja die Schräubchen, an denen du drehst. Weniger Kaffee quasi, macht den Kanal, aus dem die Wut kommt, nicht weiter auf oder so. Also die geht ja noch tiefer. Das sind ja quasi auch wieder die Mittel, mit, also so quasi, wie sagt man, ja, die Werkzeuge, wie du sagst, die Werkzeuge, mit denen du daran arbeitest. Wo geht die Verfolgung hin? Wohin kommst du, wenn du das...
Das kann bis in die Kindheit gehen, ne? Wenn ich auf psychologischer Ebene arbeite, kann das bis halt hin in die Kindheit gehen. Also je nachdem, in welche Situation ich in der Vergangenheit geraten bin, die vielleicht immer dafür gesorgt haben, dass ich in so einer Situation... Warum werde ich wütend, wenn jemand mir widerspricht? Vielleicht, weil ich ein Autoritätsproblem habe. In der Vergangenheit hat mein Papa vielleicht mir nicht richtig zugehört, wenn ich etwas vorgetragen habe. Jetzt nur beispielhaft, mein Papa ist großartig. Der hat mir immer sehr gut zugehört. Mhm. Ne, aber das kann natürlich sein. Vielleicht hatte ich in der Schule irgendwie Probleme damit, mich auszudrücken und wurde ausgelacht, wenn ich Vorträge gehalten habe. Und das kann natürlich als Reaktion der anderen Klassenmitglieder abgespeichert worden sein. Wenn ich dann jetzt in so einer Situation gerate, die mich aus meiner Komfortzone oder aus meinem Gleichgewicht holt, die dann eben genau das wie damals vor meinen Klassenkameraden triggert, dann reagiere ich in erster Linie mit der für mich einfachsten Möglichkeit, und das ist Wut. Da muss ich nicht viel nachdenken. Wenn ich wütend bin, dann schreie ich einfach los.
Und ja. wenn du das zurückverfolgst, ist es ein rein rationaler Prozess oder hast du da quasi auch Einsichten bekommen, so wie wirkliche Aha-Momente oder was man so auch als göttliche Einsichten bezeichnen würde, wo man ein Muster total erkennt und wo sich das dann wie so eine Seifenblase auflöst, wo man nicht mehr quasi Schritt für Schritt dem nachrobben oder nachjagen muss, sondern wo sich etwas löst, ja.
Im Grunde genommen hatte ich das halt beide schon. Was wesentlich häufiger stattfindet, ist, dass auf der rationalen oder emotionalen Ebene etwas passiert. Ja, gerade in diesem Jahr versuche ich mich immer mehr mit meinen Emotionen und meinem Herzen zu verbinden, weil ich von meiner Natur aus ein eher rationaler Mensch bin und auch so groß geworden bin. Und ja, das ist gerade meine Herausforderung, auch die Emotionen gleichermaßen mit einzubeziehen. Es gab aber auch halt in der Hinsicht schon so Aha-Erlebnisse, so Erkenntnisse quasi, wo ich dann nicht genau sagen konnte, wo die hergekommen sind, wo es den Intellekt dann so auf einmal überstiegen hat, eine Ebene höher gegangen ist, die so vorher nicht greifbar ist, und auf einmal, zack, ah ja, klar. Warum ist dir das nicht vorher eingefallen?
Mhm. Genau. Darf ich dich kurz als Zwischenfrage fragen? In den 5 Jahren, wo du jetzt quasi kontinuierlich meditierst, du hast deine eigene Meditationspraxis aufrechterhalten, hast du in der Phase irgendwann mal irgendetwas gemacht, was quasi die Meditation intensiviert hat, wie ein Retreat oder ein selbstverordnetes Retreat, oder wo man quasi das ist ja eigentlich wie ein Uhrwerk, in dem man so läuft. So, alles hat so seinen Teil und man fügt neue Teile ein und alte fallen raus. Aber etwas, was das ganze System, auch wenn es zeitlich begrenzt ist, mal auf einen ganz anderen Level setzt?
Ja, das habe ich in der Vergangenheit häufiger gemacht. In 2 Wochen steht sogar das nächste Retreat an, mein erstes Solo-Retreat für 9 Tage. Da habe ich mir eine Hütte im Wald gemietet.
Toll.
Und ansonsten, ja, da bin ich gespannt, wie es wird. Ansonsten habe ich in der Vergangenheit hier bei Yoga Vidya die Meditationskursleiterausbildung gemacht. Das ist ja auch mit etwas intensiver meditieren. Das war auch eine schöne und sehr erkenntnisreiche Erfahrung. Ich habe halt aber auch immer wieder in meinem Alltag Phasen, wo ich mal eine Woche oder 2 Wochen einfach wesentlich mehr meditiere als sonst, wo ich dann mehrere Stunden auch meditiere. Die baue ich immer mal wieder wenn ich das Gefühl habe, das steht gerade an oder es fällt mir gerade leicht, dann baue ich das immer mal wieder ein. Und was ich auch gemacht habe, war mal, als ich auf Sri Lanka war, da war ich für eine Woche im Kloster. Und da habe ich dann auch ein Meditationsretreat mitgemacht. Und das war auch eine ziemlich, ziemlich coole Erfahrung.
Genau. Und hast du gemerkt, dass nach solchen Phasen, wo man es quasi intensiviert, dass dir mehr Zugang zu einer anderen Wissens- oder Einsichtsebene eröffnet wurde?
So würde ich das zumindest aus meiner Erfahrung nicht sagen. Also es hat sich was verändert, aber nicht, dass ich Zugang zu einer Wissensebene bekommen habe, sondern dass quasi der Drang nach Wissen gecuttet wurde, weil ich in diesem Zustand der Fülle war. Das heißt, ich hatte gar nicht mehr das Bedürfnis, irgendwie ein neues Wissen zu bekommen, sondern war nicht immer, aber zum Beispiel nach der Erfahrung auf Sri Lanka war ich in so einem Zustand der Fülle, dass ich wirklich, ich habe mich damals in so ein Tuk-Tuk gesetzt im Kloster Und vom Tuk-Tuk bis zu mir nach Hause nach Münster war ich 1,5 Tage unterwegs. Und ich habe diese 1,5 Tage, die ich unterwegs war, inklusive noch Bus und Warten am Flughafen, das waren, glaube ich, 7 Stunden, die ich am Flughafen gewartet habe. Und dann Zugfahrt nach Hause und Bus nach Hause wieder. Ich habe nichts gemacht. Ich hatte kein Bedürfnis, irgendwas zu tun. Also ich war so in einem Zustand der Zufriedenheit, dass ich hatte noch ganz viele Bücher, die mich eigentlich brennend interessiert haben, die habe ich nicht angerührt. Ich hatte ein Hörbuch dabei, ich liebe Fantasy-Romane, das habe ich nicht angerührt. Ich habe unterwegs habe ich zwei echt wunderbare Menschen aus München kennengelernt. Ja, mit denen bin ich ins Gespräch gekommen. Das war es dann aber auch. Das heißt, ich kenne dieses Phänomen, ich habe davon schon gehört, dass man dann Zugang zu Wissen bekommt. Meiner Erfahrung nach war es immer so, dass gar kein Bedürfnis mehr da war nach mehr Wissen, weil das sozusagen wie das, kann
So
man das
ein
sagen?
wonnehafter Zustand.
Genau, kein
Ja.
Bedürfnis mehr zu wissen.
Aber der wird ja dann leider, also ich will es jetzt nicht für dich sagen, aber ich nehme es mal an. Und bei mir ist genauso, leider hält man den ja nicht aufrecht. Und dann fällt der eben in das Memory, ins Erinnerungsreservoir. Und dadurch ist er dann Wissen. Und der hat ja auch eine gewisse Pull-Motivation. Also man weiß, man hat es mal erlebt, man weiß, dass es das gibt, und das ist ja auch eigentlich wie so, wie sagt man, wie so eine Karotte vor der Nase, so weil man diese Fülle erlebt hat, weil man diese Wonne erlebt hat. Sie sind jetzt genau auch an dem Punkt, wo ich dich gerne fragen würde, was war für dich, eine, die du teilen möchtest, natürlich nur, was war für dich deine berührendste, schönste, größte, tiefste, wo höchste, wie immer man es nennen will, Meditationserfahrung?
Die, in der ich erkannt habe, dass ich nichts mehr tun muss. Dass diese Karotte vor der Nase nur eine Illusion ist, die du gerade genannt hast. Und dass es nichts zu erreichen gibt, weil das, was wir suchen und das, was in diesen Meditationserfahrungen stattgefunden hat, das ist kein exklusiv Sadhana-Gefühl. Das kann auftreten nach intensivem Sadhana. Aber die Fülle, die ich meine, die ist immer da, die ist jetzt gerade hier. Die ist bei dir da, die ist bei mir da. Und wir müssen nichts mehr dafür tun. Wir müssen nichts dafür tun.
Das ist ja das Schwierige eigentlich an dem Vedanta, was du gerade sagst, nennt man you cannot achieve the achieved oder cannot achieve what is already achieved. Aber wir haben eben alle diese sogenannten Schleier davor. Also es ist noch nicht enthüllt, oder man lebt in gewissen Formen und Mustern und hat deswegen keinen Zugang dazu. Also der Zugang dazu ist das Problem. Und sich, also ja, da, ja, wahrscheinlich meditiert man auch deswegen, um diesen Zugang wieder freizulegen oder dieses Sein so freizulegen.
Ja, wobei im Endeffekt der Glaube daran, dass man davon getrennt ist, das ist, was dich trennt.
Ja, es kann sehr gut sein. Oder ist ziemlich sicher so. Aber, oder was heißt aber? Warum sind wir dann jetzt gerade nicht in der vollen Fülle? Oder vielleicht bist du es ja, ich weiß es nicht. Aber warum geht dieser Zustand dann immer wieder weg?
Ja, weil das, vielleicht muss man da doch noch mal unterscheiden, weil der Zustand, den man versucht zu erreichen, oder vielleicht sind die Worte da doch noch mal ein
Ja.
bisschen misleading im
Ah,
Endeffekt.
ja.
Das, was in der Meditation auftreten kann, das, was ich auch nach beispielsweise Sri Lanka erfahren habe, das sind mystische Zustände.
Ja.
Mystische Zustände. Aber das, wo wir hinwollen, die Berührung mit der Fülle, ja, die ja auch nicht frei von schmerzhaften Erfahrungen im Leben sein muss, die ist immer da. Die ist immer da.
Warum bist du dann reaktiv in manchen Momenten? Aus der Fülle heraus?
Aus der Fülle heraus.
Würdest du sagen, dass im Laufe deiner Meditationspraxis Leid oder Leiden in deinem Leben abgenommen hat?
Ja.
Ja, definitives Ja.
Definitives Ja. Ja, würde ich so unterschreiben. Unterstreicht ja auch im Grunde genommen die Wissenschaft, dass Meditation, wenn richtig eingesetzt, bei psychischen Problemen wie Depressionen helfen kann. Und das würde ich mit meiner eigenen Erfahrung denken.
Es gibt inzwischen Tausende von Forschungsarbeiten, Clinical Research, auch für sämtliche physischen Funktionen natürlich in der Folge auch. Wenn der Druck auf die Psyche nachlässt, dann reagiert der Körper ja auch mit Gesundheit oder Heilung. Hättest du einen Tipp oder hast du Tipps für Leute, die meditieren anfangen wollen? Oder was kannst du mit anderen Meditierenden und zukünftigen Meditierenden teilen, was dir in deiner Praxis geholfen hat oder du
Ja.
daraus lesen konntest?
Ein Warum festlegen. Also warum möchte ich meditieren? Was möchte ich in meinem Leben verändern? Und wenn du dir da nicht sicher bist, du einfach nur aus Interesse mal meditieren anfangen möchtest, dann informier dich doch darüber, welche positiven Effekte Meditation haben kann, weil da gibt es mittlerweile eine Hülle und Fülle an wissenschaftlichen Belegen. Aber auch natürlich aus traditioneller Sicht gibt es genannte Effekte. So, schau dich da mal ein wenig um und dann such dir einen Effekt raus. Und dann mach dir bewusst, dass du wirklich etwas daran verändern möchtest, an dieser Sache, die du gerade hast. Zum Beispiel möchtest du, wie ich damals, dich besser konzentrieren können. Und dann such dir eine entsprechende Meditationstechnik aus. Also es gibt Meditationstechniken, die sich für die Konzentrationserhöhung besser eignen als andere Techniken, wobei man grundlegend sagen kann, Meditation kann dabei helfen. Und dann nimm dir eine realistische Zeit vor, die du täglich umsetzen kannst. Und wenn das 2 Minuten sind, dann sind das für den Anfang 2 Minuten am Tag. So, und dann mach dir immer wieder bewusst, was du verändern möchtest, bevor du dich hinsetzt, nachdem du dich hingesetzt hast, immer wieder ins Gedächtnis rufen, warum du das getan hast, wofür das gut ist, welche Veränderung stattfinden darf durch die Meditation. Und das wird dir dabei helfen, die Gewohnheit auch zu etablieren.
Hier spricht der Mann, der sein Tagebuch strategisch führt.
Ja. Sieht so aus.
Ja. Gibt es irgendeine Frage oder irgendein Thema, zu dem ich dich nicht befragt habe, das du aber noch wichtig findest und gerne was dazu sagen würdest?
Ich glaube nicht.
Nee?
Zumindest fällt mir jetzt spontan nichts ein.
Dann würde ich sagen, tausend Dank. War super.
Danke,
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 dass du
danke.
deine Erfahrungen geteilt hast. Und noch ein letzter Gruß an alle Meditierenden. Und Yoga Vidya sagt Danke.
Danke, 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 dass ich da sein durfte. Auf Wiedersehen.
Das war Meditation Talks des Center of Excellence for Meditation des Yoga Vidya e.V. Mehr Infos unter www.yoga-vidya.de. Das Video dazu findest du auf unserem YouTube-Kanal Meditation und Rezitation, Link in den Shownotes.